Ein Prediger beginnt eine Predigt folgendermaßen. Ich muss Ihnen heute Morgen etwas mitteilen. Dafür gibt es vielleicht Erklärungen, aber keine Ausreden. Es würde damit auch keinen Deut besser werden. Eigentlich spricht man über solche Dinge nicht an jedem Ort. Aber Sie sollen auch wissen, woran Sie mit Ihrem Prediger sind. Deshalb sage ich es, ich habe die Ehe gebrochen. Eine ältere Dame sagt später, dass sie während der Predigt gedacht hat, nein, nicht der auch noch. Da merkt er, dass manche beim Verlesen des Predigttextes, was dann kam, nicht gemerkt haben, dass es ihm um den Ehebruch in Gedanken ging. Allerdings konnte er auch nicht widersprechen oder das erklären, weil es ja genau richtig verstanden war. Das wird deutlich, wenn wir uns den Predigttext lesen, der für heute jetzt vorgesehen ist, in der Bergpredigt von Jesus, der nächste Teil, Matthäus Evangelium Kapitel 5, die Verse 27 bis 32. Da sagt Jesus Christus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Wir hatten beim letzten Mal das Gebot, du sollst nicht töten. Nun bespricht Jesus das nächste, du sollst nicht Ehe brechen. Er kommt uns hier nahe für das heutige Empfinden, und vielleicht war es immer schon so, tritt er uns eigentlich zu nahe. Er guckt nicht nur mal in unsere Wohnung, was sich da so abspielt. Er guckt auch nicht nur in unser Schlafzimmer, was sich da so abspielt. Er guckt in unser Herz. Wohl dem, der sich diesen Blick gefallen lässt. Denn Jesus will uns im Herzen verändern. Er will uns mit seinem Wesen beschenken. Und dabei hat das Thema Ehe eine große Bedeutung. Wir werden aber hoffentlich merken, dass es hier nicht nur um Ehe geht, auch wenn Jesus selbstverständlich über die Ehe spricht. Denn wie alle anderen Wesenszüge, die Gott in uns wachsen lassen möchte, wächst die Fähigkeit zur Treue immer da, wo sie am meisten in Frage gestellt wird. Ob das jetzt für einige die Ehe ist, vielleicht auch andere Dinge, die aber natürlich dann wiederum nicht zu vergleichen sind, aber man wird Parallelen ziehen können, das spielt für Jesus keine Rolle. Wir gucken uns das an unter dem Titel Lebensstil Treue. Lebensstil Treue. Treue ist ein Charakterzug, der auch in weniger engen Beziehungen gefragt ist und auch dort herausgefordert wird. Die Ehe ist dabei ein besonders von Gott geschützter Raum, eine Erfindung Gottes und übrigens nicht eine Erfindung der Menschen. Menschen erfinden immer das Ritual, mit dem die Ehe geschlossen wird. Das ist im Übrigen, da gibt es Untersuchungen drüber, in jeder Kultur gibt es ein festes Ritual, wo jedem deutlich wird, die beiden sind verheiratet, und wo es noch nicht ausgeführt wurde, die beiden eben nicht. Drei Abschnitte habe ich hier. Ich muss mich sehr beschränken. Ich habe mich schon hier auf das Thema Treue versucht zu beschränken, weil es eigentlich auch darum geht, man könnte über Ehe so viel sagen. Vielleicht erinnern sich manche, das letzte Mal habe ich eine Stunde gesprochen, das mache ich heute nicht. Das ist schon ein paar Jahre her, da konnte ich mich nicht bremsen. Erstens, Treue ist Herzenssache. Zweitens, Treue ist höchstes Ziel. Drittens, Treue ist Lebensmodell. Treue ist Herzenssache. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch. Jesus erhebt hier den Anspruch, ich sage euch jetzt mal, was Gott eigentlich gemeint hatte, auch wenn es sich vielleicht so anhörte, als sei nur das Ausgeführte gemeint. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Das Begehren oder das Ansehen, sie zu begehren, ist hier der Blick damit, ich hätte denjenigen gern für mich. Es ist hier immer aus Sicht des Mannes geschrieben, man darf das in unserer Kultur heute ruhig auch so übersetzen, man muss es aber übersetzen, denn geschrieben ist es erstmal anders, aber das ist natürlich von beiden Seiten betrifft, nur damals hatte die Frau kein Recht aus der Ehe auszutreten, das hatte eben nur der Mann. Jetzt wird dem, was ins Stammbuch geschrieben, interessanterweise, vielleicht ja auch deshalb, weil die Männer besonders über die Augen funktionieren. Ja, Männer müssen nur den entsprechenden Reiz kriegen, dann steht alles bereit, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn nun ein Ehepartner mit einem anderen schläft, dann ist das ein tiefer Einschnitt in die Beziehung, in diese Ehe. Nicht immer, aber oft ist es die Folge davon, dass die Beziehung vorher schon mindestens einseitig vernachlässigt wurde. Trotzdem hinterlässt jeder Ehebruch tiefe Verletzungen. Der betrogene Mensch, und das habe ich jetzt von Leuten gehört, die das betrifft, hat nicht nur mit Wut und Schmerz zu tun, die das bedeutet, sondern es ist auch eine tiefe Verachtung, die man empfindet durch den Partner. Es könnte sein, dass das vielleicht deshalb gerade so auch hier gesagt wird. Und eigentlich ist der Ehepartner ja dazu da, gegenseitig, und da, wo es Freunde sind, wären das jetzt dann, wenn man befreundet ist mit irgendwie, weil man jetzt keine Ehe hat oder so, dann wäre es da dann die Freundschaft, dass man Gottes Zuwendung erfährt durch andere Menschen. Ja, wenn ich das, will das auch immer gerne für Leute übersetzen, die als Single leben, sind immer mehr heutzutage. Der betrogene Partner kommt sich jetzt ersetzt vor. Und das ist in keinem Bereich, den wir erleben können. Das hat nicht nur mit der Ehe zu tun. Ist das etwas Angenehmes und etwa etwas Förderndes? Es ist immer zerstören. Man ist nicht mehr gewollt, man ist hintergangen. Einem Freund habe ich mal in so einer Lage gesagt, es ist etwa 10 Jahre her, es geht jetzt erstmal darum, von Tag zu Tag einfach zu überleben. Später sagte er mir, dass das gewesen ist, was ihm am Anfang am meisten geholfen hat. Und Jesus macht uns deutlich, dass dieses Abstoßen des Partners, das Zurückziehen aus der Beziehung, nicht erst geschieht, wenn es durch einen Geschlechtsverkehr mit jemand anderem sozusagen ausgeübt wird, wenn jemand neben die Ehe tritt, sondern eben schon lange vorher in Kopf und Herz oder schon viel früher, sagen wir es mal so. Gott hat die Ehe gestiftet, damit Mann und Frau einen Rahmen haben, in dem sie sich Zuwendung schenken können, in dem sie sich aneinander verschenken können. Geistig, seelisch und dann auch körperlich. Zieht man sich aus einem dieser Bereiche zurück, und das wird ja durch die Worte von Jesus deutlich, hat es immer die gleiche gravierende Auswirkung. Das spricht gegen die Bindung, die zwei Menschen in der Ehe miteinander eingehen. Ich habe das jungen Leuten, wenn ich in der Ehevorbereitung bin, immer mal gesagt, wisst ihr, man könnte ja den Eindruck haben, wenn ein Mensch, der mit Gott lebt, Gott an erster Stelle hat in seinem Leben, also ja noch vor sich selber ist ja eigentlich das Ziel, auch wenn es von uns oft nicht gelebt wird, dann könnte ja der Ehepartner oder der Befreundete, wenn es dann noch im Freundschaftsstadium ist, sich zurückgesetzt vorkommen. Aber es ist viel besser so, denn mir hat Gott verboten, mich von meiner Frau zurückzuziehen. So eine Kraft gibt es nirgendwo. Das Zurückziehen geht nämlich mitunter ganz von alleine bei bestimmten Erfahrungen. Oft fängt das gar nicht mit dem Geschlechtsverkehr an, sondern mit einem Hingezogensein zu jemand anderem. Da kommt jemand so langsam an die Stelle, die eigentlich Ehepartner für sich reservieren sollen. Und interessanterweise hat schon Martin Luther in seiner Zeit davon geschrieben, dass unsere Ehen bekämpft werden. Und er nennt da auch ganz deutlich den Feind Gottes, der gemeinhin ja auch der Teufel genannt wird, dass der ein hohes Interesse daran hat, dass Ehen zerstört werden. Sie sind unter anderem die Keimzelle der Gesellschaft, auch wenn unser Staat das mitunter gar nicht mehr wahrhaben will. In Ehen wird erstmal Treue geübt, die dann hoffentlich Auswirkungen auch auf die Umgebung hat, zumal die Ehe dann auch der Rahmen für die Familie ist. Und es ist auch die Keimzelle von christlichen Gemeinden, da wo Ehen bestehen. Und wir Menschen machen da als Sünder so furchtbar gut mit. Deshalb müssen wir uns gar nicht wundern, sagt Luther. Wenn es dir so vorkommt, als sei ein anderer Mann oder eine andere Frau viel hübscher als deine und viel liebevoller. Man kennt denjenigen ja auch gar nicht, nebenbei gesagt. Das ist alles immer schön. Ich kann auch Leute lieb haben, die im Auto an mir vorbeifahren, bis sie aufsteigen vielleicht. Oder bis ich einen Fehler mache. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass wir Gottes Wort als Lebensworte für uns ernst nehmen. Luther sagt, denn dein Mann, deine Frau hat einen Vorzug, den dir niemand anders bieten kann. Und dieser Vorzug ist dazu in der Lage, jede Krise durchzustehen und Liebe wieder zu bekommen, die vielleicht auch verloren gegangen ist. Es ist dieser Vorzug, Gott hat sie oder ihn dir geschenkt. Bevor man heiratet, sollte man sich das gut überlegen. Wenn du verheiratet bist, brauchst du nicht mehr überlegen, ob du den oder die Richtige hast. Das ist die beste Grundlage, Treue zu entwickeln. Und wenn ich das alles so beschreibe, wird deutlich, Treue ist eben nicht nur eine Frage der Beziehung und wie das läuft. Eigentlich viel weniger, als wir denken. Treue ist eine Charaktereigenschaft, die mit mir zu tun hat, nicht mit dem anderen. Sie ist Herzenssache. Und ein Mensch zu werden, der treu ist, ist wichtiger als alles, was ich mir an Befriedigung verschaffen könnte, sagt Jesus, denn darum geht es als zweites. Treue ist höchstes Ziel. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Genauso beschreibt es Jesus mit der Hand. Man könnte jetzt zusammenfassen, alles, was dich dazu bringt, die Ehe zu gefährden, verbanne aus deinem Leben. Alles. Und zwar mit höchstem Ernst. Und diese Worte sind für unsere Zeit sehr ungewohnt. Und ich habe auch noch keinen Christen erlebt, der das so gemacht hat. Ich beobachte es auch bei den ersten Christen im Übrigen nicht. Das ist für mich immer ein Maßstab dafür, wie sind die Dinge zu verstehen. Jesus hat wohl gar nicht gemeint, dass man es machen soll. Im Islam, Mohammed hat ja vieles vom christlichen Glauben übernommen, im Islam, allerdings auch falsch verstanden das meiste, wird das ja tatsächlich gemacht. Mit der abgehackten Hand. Natürlich nur bei manchen. Ist ja klar, wie immer, wenn der Mensch solche Entscheidungen trifft. Aber das hat er wohl gar nicht gemeint. Aber was deutlich wird, ist der ganze Ernst, der in der Sache steckt. Lass nichts zu, was dich zerstört. Oder auch andere. Geh lieber körperlich verkrüppelt in den Himmel, als gar nicht, sagt Jesus. Wir sollen dem, was die Bibel mit Sünde beschreibt, ins Auge sehen. Und dann eine Entscheidung treffen für das Leben. Uns fernhalten. Nun, und warum ich meine, dass Jesus das gar nicht wörtlich verstanden haben will, sondern das als Bild gebraucht, als Vergleich, ist ja, er hat ja eben gerade beschrieben, dass das im Gedanken anfängt. Schon. Ja, wie will ich mir denn bitte die Gedanken rausreißen? Oder das Herz, wenn es da Eingang findet. Also kann es darum letztlich nicht gehen, sondern darum, dass wir wahrnehmen, was in unserem Herzen tobt. Dass es eben dazu neigt, seine Sehnsucht an der falschen Stelle zu stillen. Das ist überhaupt ein Trick, der uns in dieser Welt vorgemacht wird. Du brauchst jetzt schnell und hier kriegst du. Und meistens lässt uns das enttäuscht zurück. Jesus ruft die Aktion lohnender Verzicht aus. Verzichten lernen. Das ist übrigens entscheidend für unser Leben. Hat auch mit Geduld zu tun, warten können. Das kann man lernen. Ich würde jetzt auch sagen, das muss man lernen. Man kann es nicht einfach so. Und oft, wenn wir uns so betrügen lassen, verpassen wir die Chance zum Lernen. Weil wir meinen, dein Leben hängt davon ab, dass du jetzt das bekommst. So ist unsere ganze Gesellschaft auch, die ganze Werbung funktioniert so. Und das ist doch oft ein Trugschluss. Charaktereigenschaften werden nicht gebildet dann. Treue als Herzenssache bedeutet, ich achte genau darauf, was auf mich Einfluss nehmen darf. Manchmal kann ich nichts ändern, was ich sehe oder höre. Aber ich kann ändern, wie ich damit umgehe dann. Und Jesus spricht auch davon, halte dich fern davon, wenn dich etwas gedanklich aus der Bindung mit deinem Partner ziehen will, zu deinem Partner ziehen will. Dabei geht es auch, und das hat dann längst schon vor der Partnerschaft seinen Platz, ob ich mir etwas, was mir diesen Eindruck vermittelt, du kannst schnell irgendwas haben, was du willst, dann auf Plakaten, in Zeitschriften, in Filmen. Ja, heute hat man Zugriff auf pornografisches Material ohne Ende und statistisch gesehen sollen 80% oder 90% aller Männer das konsumieren. Bei Frauen weiß ich jetzt die Statistik nicht. Soll geringer sein, hilft aber dem Einzelnen dann nicht. Bleibt damit doch bitte nicht alleine, wenn dich so etwas bewegt. Ja, man kommt in Abhängigkeiten hinein. So, und es ist immer etwas, was beziehungsunfähig macht. Wenn ich mir Einfluss reinziehe, der mir nur etwas vorgaukelt, was letztlich gar nicht ist und sein kann. Du bekommst auf diesem Weg gar nicht, was du suchst. Das merkt man auch dann hinterher. Mittendrin denkt man immer das andere. Und die körperliche Vereinigung von Mann und Frau ist ein großartiges Geschenk. Es ist dazu da, dass es innerhalb des Treueversprechens der Ehe ausgelebt wird. Es ist dazu da, dass Partner immer mehr zusammenwachsen. Und als Unverheirateter kann ich meine eventuell künftige Ehe schützen, indem ich eben auf das achte, was ich mir reinziehe, weil es mir das später schwerer machen kann, mich auf meinen Partner einzustellen. Und darum geht es letztlich. Es geht nirgendwo um den Idealpartner. Den gibt es auch gar nicht, den man sich so vorstellt. Es geht darum, sich einzulassen auf einen Menschen. Und Vorprägungen helfen da nicht, obwohl der Volksmund was anderes behauptet. Die Treue ist also höchstes Ziel in Beziehungen. Wir kommen noch dazu, warum. Sie ist weit wichtiger als die Befriedigung kurzfristiger Bedürfnisse. Und Gott möchte aus uns treue Menschen machen, die ihm und anderen gegenüber verlässlich sind. Das wird als drittes dann noch deutlicher. Treue ist Lebensmodell. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, sagt Jesus, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Die Ehe ist also zunächst einmal ein Bund, ein Vertrag, kein Gefühlsausbruch. Auch wenn der Hochzeitstag so sein mag. Und meiner Ansicht nach besteht das größte Missverständnis beim Thema Ehe in der Vorstellung, wir hätten uns versprochen, uns glücklich zu machen. Oder etwa unter Christen, Gott hätte es uns sogar versprochen, dass wir jetzt glücklich werden. Damit überfordern wir Ehepartner, unseren Ehepartner maßlos. Natürlich können Mann und Frau und sollen sie auch in Liebe dazu beitragen, dass sie glücklich leben können. Oh, wenn wir ahnen würden, was man sich schenken kann. Im Übrigen auch, wenn man jetzt nicht in einer Ehe lebt, wenn man einfach normale Freunde hat, was man sich da schenken kann, ist unfassbar. Da gehört eben auch der Rahmen dazu, aneinander festzuhalten. Und das ist eben gerade entscheidend, wo die Liebe vielleicht verschüttet ist, wo man sie nicht mehr spürt. Und ich habe noch, doch, ein einziges Ehepaar habe ich mal gesprochen, die mir sagen, dass das immer nur zugenommen hat. Ich muss und kann gar nicht prüfen, ob das stimmt. Ich freue mich dann. Alle anderen Paare, mit denen ich je über ihre Beziehung gesprochen habe, sagen mir, dass das sehr schwankt und auch weg sein kann. Es gibt sogar Paare, von denen ich dachte, als ich sie mit 50, 60 dann erlebt habe, Mensch, ey, wenn die Ehe so aussehen könnte, dann will ich das auch. Und die haben mir erzählt dann, was meinst du, was wir uns das Leben schwer gemacht haben schon. Aber man denkt ja immer, es ist aus. Der andere macht mich nicht mehr glücklich. Dass ich ihn nicht glücklich mache, das ist ja jetzt ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir merken schon, worum es geht. Und dieses mit dem sich beschenken können, hat eben auch mit dem Geschlechtsverkehr zu tun. Aber wenn wir den anderen dafür verantwortlich machen, dass ich glücklich werde, dann lege ich ihm eine unerträgliche Last auf. Es könnte sein, dass ich damit schon alles kaputt mache. Wir brauchen keine anderen Probleme mehr. Das reicht. Und deswegen an dieser Stelle, und das soll bitte nicht falsch verstanden werden, als ob das alles nur auf irgendeiner gedanklichen Ebene sich abspielt, darum geht es auch im Glauben gar nicht, aber die tiefe Erfüllung dessen, wonach wir Menschen uns eigentlich im Herzen sehnen, ist nur in der Gemeinschaft mit Gott zu finden. Die tiefe Erfüllung dessen. Was wir unter Menschen erleben, soll darauf ein Hinweis sein und ein Vorgeschmack und ein Anreiz, noch mehr zu suchen bei Gott. Ja, und das kann richtig schön sein, aber es kann auch richtig doof sein, gerade, vielleicht auch schon lange. Wichtig ist, dass wir uns jetzt Unterstützung suchen, wenn wir das alleine nicht klären können. Was spricht eigentlich dagegen, sich mal zu erzählen gegenseitig, wie es man in der Ehe erlebt? Oder wie gesagt, wenn man eine normale Freundschaft hat, einfach in einer Freundschaft. Was spricht dagegen, das mal sich gefallen zu lassen und sich dann nicht zu verteidigen, sondern wahrzunehmen, was den anderen eigentlich bewegt? Und dazu muss man erst mal 3 Stunden zugehört haben, bevor man es versteht, behaupte ich. Und nachgefragt haben. Im Übrigen kann der Unwille oder auch die Unfähigkeit, sich in die Lage des anderen zu versetzen, eine große Schwierigkeit sein für eine Beziehung. Die wird für mich immer dann deutlich, wenn mir Leute nachher von ihrer gescheiterten Ehe erzählen, ach weißt du, der andere war so bescheuert, das ging auch gar nicht. Dann weiß ich schon Bescheid, muss ich sagen, psychologisch. Auch da, ein anderes Problem hätte man nicht mehr gebraucht, als diese Unfähigkeit wahrzunehmen, dass der andere mit mir das Gleiche erlebt. Das sieht für ihn nicht genauso aus. Aber der empfindet dasselbe meistens. Meistens beruhen Beziehungen, die nicht funktionieren, auf Gegenseitigkeit. Das sollte man wahrnehmen. Aber gerade weil es eben darum geht, dass die Ehe uns einen Geschmack von Gemeinschaft mit Gott gibt, ist auch Verzicht möglich, auch wenn wir uns das an solchen Stellen nicht vorstellen können. Es ist eben für unser Leben entscheidend, dass wir lernen, uns von Gott zu ernähren. Hat doch Jesus gesagt, eins der meist unterschätzten Worte, die er je gesprochen hat, ich bin das Brot des Lebens. Damit meinte er das Grundnahrungsmittel. Deswegen sind auch Menschen, die alleine leben, keinesfalls irgendwie mit weniger Leben beschenkt. Das muss man heute immer wieder sagen. Und Ehepartner sind nicht automatisch mit mehr Leben beschenkt. Es geht immer darum, das Leben zu suchen, wo es zu finden ist. Gott bleibt denen, die an seinen Sohn glauben, die sich ihm in die Hand geben und sich von ihm führen lassen, unter allen Umständen treu. Unter allen Umständen und um jeden Preis. Die Ehe soll das genau zum Ausdruck bringen, lesen wir es im Epheserbrief Kapitel 5. Und deshalb ist sie, so sagt Jesus das hier, für ihn nicht auflösbar. Das klingt vor unsere Ohren hart. Im Alten Testament hatte Gott die Erlaubnis gegeben, sich scheiden zu lassen, einen Scheidebrief auszustellen, damit die Frau dann auch wieder frei ist, sage ich jetzt mal. Wenn etwas Schändliches an der Frau gefunden wurde. Das dürfte von Gott so gemeint sein, wenn sie die Ehe gebrochen hat, wobei ein Ehebruch bei Jesus vermutlich auch bei der Ausnahme, die er nachher nennt, nicht gemeint ist, sondern ein dauerhaft gelebtes fremdes Verhältnis, also ein länger gelebtes, was nämlich den anderen dann auch zerstört. Oder eben andere Verhältnisse, was die Beziehung angeht. Aber es könnte auch gemeint sein, dass die Frau vorher eine Hure war und man das dann feststellt, zum Beispiel wenn deutlich wurde, die Frau war gar nicht mehr Jungfrau, dann durfte man sie auch sofort entlassen. Aber die Auslegung hat er im Laufe der Zeit lauter Erklärungen gebracht, die es den Männern erleichtern sollen, bis es schlichtweg schon reichte, wenn eine Frau das Essen anbrennen lassen hat. Das habe ich schon bei meiner ersten Mahlzeit, die ich je gekocht habe in meinem Leben. Das ist sehr spannend. Vermutlich hat diese völlig verbogene Praxis dahinter gestanden, wenn Jesus das so krass sagt hier. Das ist zu vermuten. Er spricht aber nicht weiter darüber. Auch an anderen Stellen nicht. Dass Gott die Möglichkeit gegeben hat, eine Ehe aufzulösen, hat Jesus mal an anderer Stelle so genannt, das war, weil ihr so hart seid. Nicht, weil Gott jetzt hart ist, wo er das eigentlich nicht so gemeint hat, sondern weil euer Herz so hart ist und sich eben nicht wieder bewegen will, wenn es sich mal verschlossen hat für den anderen. Sage ich jetzt mal. Das war im Alten Testament. Wer aber mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, hat andere Chancen. Ich vermute, dass Jesus das jetzt auch deutlich machen will. Da kann man sich für die Pflege der Ehe einsetzen. Eine Ausnahme lässt der Apostel Paulus zum Beispiel, nennt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 7, wenn er davon schreibt, dass wenn ein Nichtglaubender nicht mehr bei dem Gläubigen, der an Jesus glaubt, bleiben will, dann darf die Ehe gelöst werden. Immerhin, sage ich mal, ist es eine Ausnahme, bei der man überlegen kann, wirklich hat Jesus jeden Fall gemeint. Paulus selbst macht eine Ausnahme. Das hat mir persönlich den Raum gegeben, auch über Ausnahmen zu sprechen. Allerdings immer persönlich. Und für mich ist die Frage entstanden, wie machen wir das in Gemeinden? Es kann ja nicht sein, dass wenn Gott sagt, die Ehe ist unauflöslich, wir einfach so tun, als könnten wir das mal so machen. Oder kommt es mir so vor, als ob dann Ehen einfach gelöst werden? Wir können das ja als Christen nicht einfach selber für uns entscheiden. Deswegen gehe ich davon aus, dass das die Gemeindeleitung braucht und die sollte sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Wer sind wir Menschen, dass wir etwas verbieten? Wer sind wir Menschen aber auch, dass wir etwas erlauben, wenn Gott es anders gesagt hat? Ich habe vor vielen Jahren an einem anderen Ort als Prediger einen Anruf von einem jungen Paar mal bekommen. Ich hatte vorher bei einem der beiden die Scheidung miterlebt. Der andere Partner kam nun aus der katholischen Kirche, wo die Dinge beim Thema Ehe meiner Ansicht nach, nicht in jeder Hinsicht, aber konsequenter gehandhabt werden als bei uns in der evangelischen Kirche. Nun fragten die beiden mich, Matthias, wir würden gerne heiraten. Da sowieso ja geschieden ist, wollten wir fragen, ob das überhaupt geht. Jetzt führt man ein ganz anderes Gespräch. Da merkt man, die waren offen, sich von der Leitung ihrer Gemeinde sagen zu lassen, du, Gott sieht das so und diesen Weg können wir gehen und diesen Weg vielleicht nicht. Wir haben dann uns zusammengesetzt und miteinander darüber gesprochen und entdeckt, nein, geht erstmal nicht. Dann haben wir aber auch besprochen, dass ich da eine Möglichkeit sehe, das zu begründen. Aber es muss klar sein, und ich habe das auf Knien mit Jesus besprochen, mit Furcht und Zittern, den Raum finden wir in der Heiligen Schrift nicht. Von einer Wiederheirat ist an keiner Stelle die Rede. Als ich das mal dann in der Gemeinde später, Jahre später in einer Predigt sagte, sind welche zusammengezogen und haben gedacht, oh, die beiden, was sagt er, das kann er doch nicht sagen. Die beiden waren die einzigen, die mit der Aussage kein Problem hatten. Das war schon interessant, weil man sich dem eben mal gestellt hatte. Ja, man muss das Wort Gottes nicht mal gefallen lassen und nicht sich vorbeidrücken, ihr Lieben. Darum geht es mir. Es geht auch um einen aufrechten Umgang. Und deswegen ist das nichts, was hinter verschlossenen Türen mal für sich alleine geklärt wird, meiner Ansicht nach. Und da ich miterlebt habe, dass die meisten Menschen die wieder verheiratet sind, nachdem sie geschieden sind, sich wieder scheiden lassen, habe ich mir einen Grundsatz gesetzt, wo ich dafür Verantwortung trage. Es muss die gescheiterte Ehe mit einem Seelsorger verarbeitet werden. Zum einen, weil Verletzungen bleiben können, die immer sofort, sobald man irgendwie in die Nähe der Wunde kommt, wieder aufploppen. Ja, und dann Zerstörung anrichten, obwohl sie vielleicht mit dem Partner gar nichts zu tun haben. Und zum anderen, aus dem schon angesprochenen Grund, weil man ja normalerweise davon ausgeht, dass der andere das Problem darstellt. Der ist ja dafür verantwortlich. Und ich formuliere das deshalb nochmal so bewusst, die Auffassung, der andere sei vor allem schuld, zerstört schon allein eine Ehe. Neulich las ich einen Zeitungsbericht von einer Frau, die Werbung dafür in einer namhaften Zeitung, die Werbung dafür machen wollte, sich regelmäßig mit Männern zu treffen, hat da so gesagt, wie sie das so macht, also mit dem Daten und wie das dann läuft. Und wenn man das will, war es bestimmt ein toller Ratgeber. Eine einzige Ansicht ließ mich positiv aufhorchen, wo ich dachte, aha, aber da haben wir eine Sichtweise gemeinsam. Sie schrieb, von welchen Männern sie sofort Abstand nimmt und sich nicht mehr mit ihnen trifft. Sofort. Wenn der andere nämlich anfängt, von seiner vergangenen Beziehung so zu berichten, dass der andere nur das Problem ist, dann weiß sie, dieser Mensch ist nicht in der Lage zu einer dauerhaften Beziehung. Und es geht doch eben Gott, und ich meine das aus diesem Text so rauszulesen, auch mit unserer Ehe, auch in anderen Bereichen, darum, dass wir Treue lernen, weil sie der Raum ist für Liebesgefühle. Gefühle sind nicht geeignet, unsere Beziehungen oder auch unser Leben zu tragen. Sie sind aber wichtig. Aber bei Eheschließung verspricht man sich nicht vor allem schöne Gefühle, sondern Treue. Und Liebe ist auch bei Gott zuerst eine Entscheidung, wenn wir die Bibel mal von vorne bis hinten lesen. In Ewigkeit, vor Ewigkeit hat sich Gott für uns entschieden, für dich und für mich. Und mit allem, was er ist und hat, hat er sich für uns eingesetzt. Und er bleibt uns treu. Er lässt sich diese Entscheidung kosten, was es wolle, weil er dich unbedingt will. Und genauso liebt er deinen Ehepartner. Du musst ihn übrigens nicht darüber informieren, was für ein krummer Hund er ist oder für eine krumme Hündin. Ist nicht nötig. Wusste er schon vorher, weiß er auch noch viel besser als du. Wie er ja auch weiß, was du für ein krummer Hund und für eine krumme Hündin bist. Die Ehe ist das Bild dafür, wovon wir an jedem Tag leben, nämlich von Gottes Entscheidung für uns. Und wenn du darunter leidest, dass dein Partner oder andere Menschen dir vieles vorenthalten, dann kannst du wissen, erstens, Gott weiß darum. Und zweitens, und das kann ich jetzt vielleicht dann nur persönlich sagen, weil ich es selber mal so erfahren habe von Gott, er erlebt mindestens das Gleiche mit dir. Also das mal aus der Richtung. Deswegen vergleicht er im Alten Testament auch Ehebruch oft mit der Beziehung seines Volkes zu ihm. Ja. Gott bleibt jeden Tag hinter den Wünschen bei mir zurück, was er eigentlich von mir empfangen sollte. Jeden Tag unendlich. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm überhaupt irgendwas gerecht werde. Aber er spricht mich gerecht. Und er lässt sich an mir genügen. Er nimmt mich an, wie ich bin, und hält aus, was überhaupt nicht zu ertragen ist. Am Kreuz sehen wir das. Das ist doch eine Voraussetzung dafür, auch miteinander nochmal neu anzufangen. Du kannst lernen, deine Sehnsucht bei Gott zu stillen, und dann kannst du im Gespräch mit ihm auch gucken, welche Schritte jetzt wichtig sind, damit deine Ehe wieder aufblühen kann. Es ist übrigens keine Schande, sich Hilfe zu holen als Ehepaar. Es ist sogar meiner Ansicht nach zwingend geboten. So wichtig ist es eben mit der Ehe. Für uns und für Gott. Man kann das mit einem Wagenrad vergleichen. Ich hoffe, dass mindestens die meisten es jetzt sehen können. Ich wollte es nicht an die Wand werfen, weil da welche von uns sitzen. Wenn man sich das mal anguckt und die Narbe mit Gott vergleicht, da, wo wir Menschen bei Gott verankert sind, können wir auch am dichtesten uns miteinander bewegen. Je weiter wir uns von Gott entfernen, desto schwieriger wird es. Und hier bricht das Rad, nicht unbedingt in der Mitte. finde ich ein tolles Bild. Und jetzt, ob Ehe oder nicht, für deinen Umgang mit Menschen, pflege die Gemeinschaft mit Gott. Da gibt es gar keinen zu intensiv. Dann bist du auch, kommst du immer mehr in die Lage, kannst lernen, ein Mensch zu sein, der für andere verlässlich ist und wo Liebe wieder wächst. Und das gilt in der Ehe dann eben, was auch in anderen Beziehungen gilt, aber in der Ehe vielleicht besonders, wenn wir selbst von unserer Ehe nicht den Himmel auf Erden erwarten, sondern uns lieber unter den irdischen Bedingungen füreinander einsetzen, dann könnte unser Partner schon etwas vom Himmel spüren hier auf der Erde. Und dann werden wir immer wieder gelingende Ehe erleben. Amen.